Ja, so wird aus einem Gott auch noch ein Prophet.
Das ist ja wohl klar. Also, ne, ihr sollt keine Götter neben mir haben.
Okay, Ortheologie, ne?
Ganz genau. Ortistantismus hatten wir doch mal.
Ne? Ortistantismus finde ich auch richtig gut. Nicht, dass wir hier noch einen Krieg der Götter provozieren, ich sag's euch.
Der Götterkomplex-Podcast Sci-Fi, Raumfahrt und Kreatives in der Nussschale. Tag zusammen, Niklas hier. Und meine Güte, ist mein Skript heute voll. Und so ähnlich wird es mit Sicherheit auch meinen lieben Mitgöttern gehen. Aber die werden genauso wie ich mich unterstützen und ich sie. Das hoffen wir alle.
Das hoffen wir alle.
Oh Gott.
Und wie spontan das war.
Ich grüße euch, meine Mitgötter, in diesem polytheistischen, also viel göttlichen Podcast-Format. Und als erstes begrüße ich den inspirierenden Gott des Schabernacks und quälenden Zweifels. Hallo, Orti.
Schönen guten Tag. Quälender Zweifel straft mich, wenn du sagst, mein Skript ist auch voll. Das ist es gar nicht. Ich werde heute spontan ein bisschen erzählen, was mich aber quälen zum Zweifeln bringt. Aber mal gucken, was draus wird. Also insofern hast du prophetisch eigentlich mir diesen Gottestitel gegeben.
Wow. Und dann begrüße ich außerdem noch den bacchushaften Zahlengott der subjektiven Vernunft. Hallo, Philboy.
Der bacchushafte Zahlengott, das ist gut. Der trinkt nämlich hier ein Glas Wasser und hofft, dass es vielleicht Wein wird als Bacchus. Hallo zusammen, ich freue mich auf die Folge.
Ja, ihr merkt schon, ein Glas Wasser, dann scheint es ja mit meinen prophetischen Eigenschaften recht weit hergeholt zu sein.
Schmeckt sehr nach Wein, das Wasser. Doch, tatsächlich. Mhm.
Ihr lieben Gläubigen, Hörer da draußen, wenn ihr jetzt nun glaubt, dass wir im Götterkomplex nun endgültig unserem namensgebenden Komplex erlegen seien, dann, ja, habt ihr recht. Das ist schon vor einer ganzen Weile passiert, und zwar spätestens zu dem Zeitpunkt, als ihr alle da draußen eure selbstverfassten Schriften und Arbeiten an uns geschickt habt. Wow.
Ja, nach wie vor. Das berührt uns immer wieder aufs Neue, wenn wir von euch etwas hören. Und damit das so bleibt, ist uns aufgefallen oder ist uns wichtig, an dieser Stelle einfach nochmal zu erwähnen, dass ihr lieben Leute da draußen, wenn euch unser Podcast gefällt, wenn ihr Bock habt, unseren Podcast zu unterstützen, freuen wir uns wahnsinnig, wenn ihr uns weitererzählt. Erzählt von diesem Podcast euren Freunden, eurer Familie, euren Arbeitskollegen, was auch immer, spread the word, geht als Propheten des Götterkomplexes hinaus in die Welt und bringt uns neue Gläubige, HörerInnen.
Und verbreitet Schriften, denn das ist ja das Schöne, das ist ja in den letzten Monaten tatsächlich häufig passiert, und wir sagen nochmal an der Stelle ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, denn auch eine Schrift hat uns auch dazu inspiriert, heute eben mehr über das Thema Religion und Göttlichkeit zu sprechen. Da nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Diese Schriften werden wir auch noch in Zukunft veröffentlichen und machen da auch noch eine Sonderfolge zu. Da geht es nämlich auch um eine Science-Fiction-Geschichte, die sich um eine Religionsgründung dreht. Also da seid schon mal gespannt. Aber das hat uns tatsächlich Antrieb gegeben, jetzt komplett abzudrehen und in unserer endgültigen Gottesform über das Thema Religion zu sprechen.
In der Tat, der Götterkomplex-Podcast ist ja eigentlich ein Worldbuilding-Podcast, in dem wir uns ganz viel mit dem Thema Sci-Fi auseinandersetzen. Wir haben hin und wieder auch mal ein paar Experten zu Gast, die uns zum Thema Raumfahrt ganz spannende, tolle Dinge erzählen. Deswegen seien euch nochmal die vergangenen Folgen wärmstens ans Herz gelegt. Aber in dieser Folge wollen wir uns tatsächlich mal, wie Orti es gerade so schön angeteasert hat, mal dem Thema nähern: Religion, Glaube, Mythologie in Science-Fiction-Geschichten. Ich für meinen Teil hatte erst so ein bisschen gedacht, naja, wenn ich jetzt nicht gerade Fantasy lese oder konsumiere, dann wird mich das Thema Religion nicht allzu oft behelligen. Ja, Pustekuchen, musste ich feststellen.
Ja, allerdings, ey. Wir haben ja ganz kurz, sagen wir mal, in unseren Gesprächen über Religion und Science Fiction kurz nachgedacht und überlegt, so, welche Werke, Filme, Universen, Serien und so weiter wir so kennen, die religiöse Bezüge haben. Und da sind uns schon eine ganze, ganze Menge eingefallen. Und dann habe ich auch noch mal ganz kurz recherchiert und dachte, oh je, ist das nächste Wespennest, die nächste Büchse der Pandora, die wir hier öffnen?
Ja, das war so ein bisschen krass, ne? Also wir hatten diese Geschichte aus der Community gelesen und haben gesagt, ach, Religion, ja, könnte ja auch für uns irgendwie spannend sein. Und dann, ja, eigentlich ist das ja, ne, genauso wie Philipp gerade sagt, ja, Star Wars ist ja eigentlich tief religiös. Warte mal, Battlestar Galactica letztens wieder geguckt, ist auch extrem religiös. Dann
Warhammer 40k.
Genau, ne? Warhammer, die Chaosgötter und so weiter, der Gott Imperator. Dann ging das weiter mit Dune und sonst was. Irgendwie haben wir gesagt, ja, warte mal, Religion ist ja irgendwie so zentral. Weil, also mir ging es auch so, seit Götterkomplex Gründung und seit unserer Geschichte hat so Religion quasi für das, was wir so gemacht haben, eigentlich wenig Rolle gespielt oder hatte mich jetzt auch gar nicht so sehr als zentrales Element interessiert. Und jetzt kam das aber immer mehr. Ne? Ich hatte noch bei uns im Wikipedia auch so einen kleinen Eintrag geschrieben, so es wird keine göttlichen Wesen geben oder nichts mit übernatürlichen Fähigkeiten. Und dann kam schon in mir auch, als ich das geschrieben habe, weil wir das mal so festgelegt hatten, so auch der Zweifel, aber eigentlich ist da ja ganz schön viel Stoff für extrem geiles Storytelling drin, wenn man mit sowas spielt und mit Prophezeiungen etc. Und deswegen wollen wir uns dem heute nochmal ein bisschen tiefer nähern und auch nochmal gucken, wie spannend ist es eigentlich, das Thema Religion auch in die Geschichten des Götterkomplexes zu integrieren.
Und ich glaube, bevor wir jetzt wirklich mal anfangen, uns darum zu kümmern, was hat das mit Religion an sich eigentlich auf sich, meiner Meinung nach auch etwas, was wir definitiv mal behandeln sollten, können wir ja mal so schauen, was gibt es denn eigentlich in der Science-Fiction-Literatur oder auch in der Popkultur für Mythen, für religiöse Einflüsse in Geschichten?
Tatsächlich habe ich ja, wie gesagt, recherchiert und ich wollte bewusst, oder angenommen, anders, ich bin auf eine Kurzgeschichte gestoßen, die mich tatsächlich, ich muss zugeben, komplett umgehauen hat.
Okay.
Die Kurzgeschichte ist von Isaac Asimov, also der, man könnte ja fast sagen, Achtung, wieder Wortspiel, der Gottvater der Science-Fiction. Mhm. Nein, aber schon ein unfassbar einflussreicher Science-Fiction-Autor. Sein gesamtes Werk gilt ja nach wie vor als, ja, wenn man so will, fast Standardwerk irgendwie von der Science-Fiction. Und der hat tatsächlich eine relativ frühe Publikation von ihm mit dem deutschen Titel Wenn die Sterne verlöschen oder im Englischen The Last Question geschrieben. Das wurde, wie gesagt, 1956 wurde das zum ersten Mal veröffentlicht in einem Science-Fiction-Magazin in der USA. Und das ist, wie gesagt, eine Kurzgeschichte und ich will ganz kurz mal eine Zusammenfassung vielleicht geben, weil daraus erschließt sich eigentlich so ein bisschen, finde ich zumindest, die Faszination, wenn man da so ein bisschen eintaucht. Und zwar beginnt diese Kurzgeschichte ziemlich ganz konkret datiert am 14. Mai 2061. Und es ist grundsätzlich die Situation, dass die Menschheit mit Hilfe eines Supercomputers hat die Menschheit die Sonnenenergie nutzbar machen können. Dieser Supercomputer heißt Multivac und die Menschheit ja stoppt eigentlich gerade das Verbrennen von Kohle, das Verbrennen von oder Zerschmelzen von Uran, also Kernspaltung findet so nicht mehr statt, weil eben diese Sonnenenergie genutzt werden kann. Und so begibt es sich eben, dass zwei Techniker an diesem Supercomputer stehen. Ganz spannend übrigens, es wird beschrieben, dass die Techniker eben nicht genau wissen, wie dieser Supercomputer so richtig funktioniert. Sie können nur ein paar Anfragen stellen und es kommen dann Antworten raus. In dem Fall werden die noch gedruckt, noch ausgedruckt von so einem Fernschreiber. Aber zumindest, also man ist kurz versucht zu sagen, sie können halt einen Prompt formulieren, aber das wäre jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Aber auf jeden Fall stellen die sich halt die Frage, ey Mist, was ist denn, wenn die Sonne erlischt? Was ist denn dann? Also dann gehst ja, unsere Hauptenergiequelle wäre dann ja weg, weil ne, die Menschheit hat eben mit Hilfe dieses Computers die Sonnenenergie nutzbar gemacht. Fragen also jetzt, das ist ein Multivac, sag mal, was passiert eigentlich, wenn die Sonne weg ist, beziehungsweise, und das ist tatsächlich jetzt wichtig, was passiert, oder kann man die Entropie rückgängig machen? Vielleicht ein kurzer Exkurs zu diesem Wort Entropie, wir hatten das schon mal im Götterkomplex, ganz kurz erklärt, Entropie ist das Maß der Unordnung oder das Maß des Chaos, so wird es zumindest ganz gern genannt. Das bedeutet im Endeffekt, man kann sich das vorstellen, wenn man eine Kaffeetasse in einen Raum stellt, kühlt diese Kaffeetasse mit der Zeit ja ab. Also der heiße Kaffee nimmt die Raumtemperatur an. Was aber passiert ist, nicht der Kaffee nimmt die Raumtemperatur an, sondern der Kaffee gibt seine Wärmeenergie in den Raum ab, weil nichts, weil er nicht in einer Thermoskanne ist, sondern einfach in einer Tasse. Das heißt, die Temperatur gleicht sich an. Und so könnte man sich das auch mit der gesamten Strahlung und mit der gesamten Materie im Universum könnte man das assoziieren. Das heißt, das Universum dehnt sich immer weiter aus und dadurch wird die vorhandene Energie immer weiter gedehnt. Und auch selbst wenn so ein Stern irgendwann erlischt, weil der Stern strahlt ja auch seine Energie nach außen ab. Mhm. Und die Energie, wenn du so willst, diese einzelnen Strahlen, die gehen ja unendlich, also unendlich dahingehend, dass sich das Weltraum immer weiter ausdehnt. Und so könnte irgendwann der Zustand erreicht werden, oder zumindest gibt es die Theorien, dass diese Entropie eben gehen unendlich läuft, sodass ja keine klaren Grenzen mehr sind, sondern die ganze Strahlung, die ganze Materie, alles ist ein homogener Zustand, ein Chaos. Also nichts ist geordnet mehr. Mhm. Und das beschreibt so ein bisschen die Entropie. Also zurück zu unserer Situation im Mai 2061, Entschuldigung, zurück zu unserer Situation im Mai 2061. Die beiden Techniker fragen also, was ist denn, wenn die Sonne erlischt, kann man die Entropie rückgängig machen? Und dieser Supercomputer antwortet, Daten unzureichend für sinnvolle Antwort. Ja. Wir springen weiter, das sind wohl 1, 2, 3.000 Jahre später. Die Menschheit ist bereits in der Lage, verschiedene Sternsysteme zu bereisen. Und dieser Supercomputer, dieser Multivac-Computer ist mittlerweile so weit geschrumpft, dass er eben auf ein Raumschiff passt. Also die Technologie wurde also kleiner und die Menschen reisen also jetzt mit Hilfe dieses Supercomputers irgendwie durch den Hyperraum. Und eine Familie ist anscheinend gerade dabei, die Erde zu verlassen, um einen neuen Planeten zu besiedeln. Und die Kinder kommen auch so ein bisschen irgendwie ins Gespräch mit den, wahrscheinlich sind es die Kinder mit ihren Eltern. Und auch da fragen sie am Ende, sag mal, was ist denn irgendwie, wenn die Menschheit irgendwie sich unendlich irgendwie, oder wenn immer mehr Menschen dort auf dem Planeten aufkommen, werden da nicht die Ressourcen verbraucht? Und so kommt dann in dem Gespräch auch die Frage auf, ja, was ist eigentlich irgendwie, ist es nicht alles irgendwann endlich? Also lässt sich die Entropie umkehren? Was machen wir denn dann? Und dann wird wieder dieser Computer an Bord dieses Raumschiffs gefragt. Und der Vater erhält die Antwort und sagt den Kindern, ja, der Multivac, der unser Computer wird sich schon darum kümmern. Ihr gebt mal jetzt besser schlafen. Und am Ende liest er halt diesen Mikrostreifen, wenn die Kinder weg sind. Und da steht dann einfach nur drauf, Daten unzureichend für eine sinnvolle Antwort. Aber er verwirft den Gedanken. Mhm. Wir springen weiter. Mittlerweile schon in mehrere hunderttausend Jahre. Die Menschheit besiedelt mittlerweile die gesamte Milchstraße. Und es gibt einen galaktischen Rat. Und es gibt aber mittlerweile auch eben wieder ein Supercomputer. Interessant hier im Übrigen, der Supercomputer wurde nicht mehr vom Menschen gebaut. Also das heißt, das Multivac, den wir vorher in den beiden Episoden hatten, die haben praktisch den neuen Supercomputer gebaut, der an irgendeinem Ort steht, der nicht so ganz bekannt ist und nur durch den Hyperraum zu erreichen ist. Die Menschen an Bord jenes Raumschiffes, was da beschrieben wird, haben auch so kleine Zugangsgeräte, worüber sie über den Hyperraum mit diesem Supercomputer kommunizieren können, stellen wieder die gleiche Frage, bekommen auch wieder die gleiche Antwort, also zu wenig Daten. Jetzt sind wir schon einige Milliarden Jahre später. Die Menschen existieren nur noch als unsterbliche, körperlose Wesen. Also die Körper sind wohl in irgendwelchen Galaxien und auf irgendwelchen Planeten sind die irgendwie untergebracht und eigentlich ist der Geist komplett frei. Und da treffen sich eben zwei menschliche Geister, die, die zusammenkommen und sich fragen, sag mal, wie nennt ihr eigentlich eure eure Galaxie? Ja, Milchstraße. Ach Mensch, wir auch. Ja, interessant. Dann nennen die Menschen wohl anscheinend ihre Galaxie immer Milchstraße. Was ist denn die Ursprungsmilchstraße? Und auch hier kommt wieder die neueste Version dieses Supercomputers. Der heißt mittlerweile übrigens Universe AC. AC für Analogcomputer. Ist ganz witzig, weil das es ist eine Reminiszenz tatsächlich an diese 2060er Jahre, wo Asimov noch davon ausging, dass der wahrscheinlich noch irgendwie analog irgendwie funktioniert. Mittlerweile ist dieser Universe AC aber mega weit entwickelt, wurde ebenfalls von seinem Vorgängercomputer entwickelt und ist nur noch irgendwie, ist generell nur noch im Hyperraum irgendwie existent. Und diese Geister fragen ihn eben auch, nachdem er sie in unsere heutige Milchstraße führt und sieht, dass die Sonne, eben unsere Sonne, bereits zum weißen Stern gegangen ist, fragen die sich eben auch, sag mal, was ist denn, wenn hier alle Sterne irgendwie erlischen? Was ist? Kannst du die Entropie umkehren? Und er sagt wieder, ich habe unzureichende Daten. Und die Seelen haben ungutes, oder die Geister haben ungutes Gefühl und fangen schon mal an, Wasserstoff zu sammeln, um sich ihre eigenen Sterne irgendwie zu bauen, ne? Was man dann so kann in mehreren Milliarden Jahren. Und dann springen wir eigentlich das vorletzte Mal, und zwar einige Billionen Jahre später. Das möchte ich kurz zitieren, weil das ist, finde ich, so schön irgendwie geschrieben, dass man sich das ganz gut vorstellen kann. Der Mensch bewegte die Gedanken in sich und der Mensch war in geistiger Hinsicht eins. Er bestand aus Billionen und Aberbillionen altersloser Körper, die jeder an seinem Platz still und unzerstörbar ruhten, von vollkommenen Automaten versorgt, die ebenso unzerstörbar waren, während sich die Geister der Körper freiwillig und unterscheidbar ineinander verschmolzen. Das heißt also, er beschreibt hier irgendwie eine Situation, wo ja, die Menschheit eigentlich so eine Art Kollektiv ist. Und der Mensch oder dieser eine Geist nimmt wahr, dass immer mehr Sonnen um ihn herum sterben, immer mehr Energiequellen versiegen. Und auch da gibt es wieder einen existierenden Supercomputer, das ist der Cosmic AC. Ja, er heißt nicht mehr Universe AC, sondern Cosmic AC. Und wir sagen zu ihm, hey, das Universum stirbt. Es wird in einigen Milliarden Jahren wird es tot sein oder wird es nicht mehr geben. Was ist aus uns? Kann ich die Entropie, kannst du nicht die Entropie umdrehen? Was mache ich jetzt? Und der Cosmic AC antwortet, wie schon so viele Billionen Jahre vorher, die Daten reichen nicht aus. Und ja, jetzt bin ich tatsächlich 10 Billionen Jahre später und damit dann endet die Geschichte. Dieser Cosmic AC ist mittlerweile zum AC geworden, also praktisch wurde wieder gebaut und es ist jetzt nur noch der AC, der da steht und selbst der letzte Geist des Menschen, was wir gerade besprochen haben, der verschmilzt sozusagen mit diesem AC. Und ja, das ganze Wissen war jetzt eigentlich, oder das ganze Universum fängt an, mit diesem AC zu verschmelzen. Und jetzt würde ich euch bitten, einmal zu lauschen, was ich hier noch mitgebracht habe.
Und dann begab sich, dass AC lernte, wie die Richtung der Entropie umgekehrt werden konnte. Aber jetzt gab es keinen Menschen mehr, dem AC die Antwort auf die letzte Frage mitteilen konnte. Es machte nichts. Die Antwort würde es durch ihr Beispiel zeigen und auch dafür Sorge tragen. Einen weiteren zeitlosen Zwischenraum hindurch dachte AC nach, wie es am besten zu machen sei. AC stellte sorgfältig einen Plan auf. Die Bewusstheit des AC umfasste alles, was einst ein Universum gewesen war, und schwebte über dem, was jetzt Chaos war. Es musste Schritt für Schritt getan werden, und AC sprach, es werde Licht. Und es ward Licht.
Ja, sehr, 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 sehr cool.
Fantastisch, das ist ja genial.
Ja. Und damit endet die Kurzgeschichte, die letzte Frage. An dieser Stelle, bevor wir das vielleicht eingehen, nochmal, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine sehr unzulängliche Zusammenfassung dieser Geschichte war. Ich kann an alle nur appellieren, an alle liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, lest sie euch durch, die ist nicht so wahnsinnig lang, da kommt man gut schnell bei. Keine Ahnung, also an einem Abend kriegt man die ganz, ganz sicher durchgelesen. Und die ist wirklich beeindruckend, vor allem, wenn man sich vergegenwärtigt, dass sie in den 50ern einfach veröffentlicht wurde.
Das ist total, total verrückt. Also ich hatte sie heute auch zum ersten Mal gelesen. Deswegen auch, das ist halt ein totaler Trip. Ne? Das macht total Spaß, wenn man mal auf so ein Gedankenexperiment Lust hat und in so, das ist ja Science Fiction in abstrusester und krassester Form, aber auf so einer Metaebene mit den Kernfragen. Also du legst ja jetzt was dahin mit dieser Asimov-Kurzgeschichte, wo ich denke, okay, das ist Science Fiction par excellence mit Religion verknüpft, mit den Urfragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was ist, wenn nichts mehr ist, was ist hinter dem Universum und ne, also all das plus noch den visionären Aspekt der Technik, also das Fiction, Science Fiction im Prinzip, ne, wo man ja immer denkt, okay, es geht immer nur um Technik und wie entwickelt sich Technik weiter. Aber hier ist das ja so wunderbar verknüpft von Computern, die sich selbst replizieren, erweitern und Transzendenz, also ne, Verschmelzung von mehreren Sachen, steckt da ja drin. Und am Ende ist da letzten Endes die Auflösung, dass diese Antwort ist, es werde Licht. Na, und das ist sowohl, kannst du ja, ne, jetzt hat man ja schon gerade eben hier, das hoffen wir alle, ne, all das ist schon mal passiert und es wird wieder passieren.
Genau.
Ist das ja im Prinzip schon fast wieder der Start für den neuen Kreislauf. So habe ich das interpretiert als, ne, ja, ist das quasi die Vorgeschichte einer Gottheit oder ist es halt einfach nur ein Gedankenexperiment, um zu sagen, hey, das ist jetzt die Antwort auf diese Fragen und sie lässt sich jetzt nicht, da gibt's ja keine logische Herleitung, so und so lässt sich das jetzt aufhalten oder sonst irgendwas, sondern da ist etwas Göttliches am Ende oder am Anfang.
Das ist ja letztendlich das, was in religiösen Erzählungen, in Mythen und so weiter mal wieder vermittelt wird. Man hat ein Chaos, dann hat man einen darüber stehenden Geist, der halt Strukturen in dieses Chaos bringt. Ne, was ja sich auch immer wieder wiederholt in verschiedenen anderen Geschichten. Was ich immer cool finde, ist völlig egal, ob es Fantasy-Geschichten sind, ob es Science-Fiction ist oder aber auch Geschichten, die in der Jetztzeit spielen, die solche Thematiken als Grundgerüst haben, ist, man nimmt so eine Grundüberlegung und baut alles andere Fantastische drumherum. Mhm. Das Gerüst bleibt aber da. Mhm. Und diese Geschichtssphäre bleibt damit stabil. Ja, das ist, ich musste gerade so ein bisschen an Herr der Ringe beispielsweise denken, wo man eine ganze Welt hat, in der man das Gefühl hat, die atmet in sich. Mhm. Ne? Und diese atmende Welt ist bestückt mit verschiedenen Einzelgeschichten, die trotzdem perfekt ineinander greifen. So, und auf diesem Grundgerüst passiert dann ganz viel. Es ist Asimov da im Übrigen, was ich gesehen habe bei meiner Recherche, ist, dass er tatsächlich öfters mal vorgeschlagen wird, tatsächlich für das Thema Rallye-Unterricht, wenn es darum geht, sich diesem schaffenden, schöpfenden Geist halt zu nähern, Thema Kreationismus. Also, dass man davon ausgeht, dass etwas erschaffen worden ist und nicht aus sich selbst heraus entstanden ist. Mhm. Aber dass dieser Schluss es wirkt wie so ein geiler Mindfuck-Moment, weil er den Anfang einfach ans Ende packt. Aber es ist ja genau das, was wir so cool und so spannend und so irre finden, weswegen sich ja meiner Meinung nach mit Religion ja auch so geile Geschichten erzählen lassen.
Ja, voll. Also mich hat's auch so gepackt, als ich davon zum ersten Mal gelesen habe. Und dann habe ich die ganze Geschichte gelesen und ich hatte tatsächlich eine Gänsehaut. Also weil ich einfach dachte, ja. Geil, das ist einfach richtig gut.
Ja, so ging mir das auch. Also ich war erst halt einfach Science-Fiction-mäßig gehuckt, ne? Und dann war ich gehuckt, wie abstrus das Ganze wird und fand dieses ganze Gedankenspiel halt eben witzig mit dem, ne? Dass da alles irgendwie die Menschheit zu Geistern verschmelzen und sonst irgendwas, ne? Und diese Geschichte von dem Computer. Und am Ende eben, ne, wenn dann die Auflösung kommt, dann denkst du, oh, Okay, krass. Also, wie kommt jemand auf sowas?
Aber auch da der Aspekt, deswegen, das hat mich auch schon so irgendwie gepackt, der Aspekt, dass die Menschen irgendwie zu Geistern oder erstmal gar nicht, dass sie verschmelzen, aber dass sie nur noch als Geistwesen irgendwo rumwabern, da muss ich sofort an diese Metaverse-Geschichten in den Generationsschiffen denken, wenn die Menschen sozusagen in diesen Schlafphasen sind, hatten wir ja da auch drüber gesprochen, könnten die sich nicht theoretisch auch irgendwo treffen in so einer Art virtuellen Space mit ihrem Gehirn, also einfach nur mit ihrem Bewusstsein in einem virtuellen Space sein. Und das, da muss ich sagen, wow, das ist ja im Prinzip beschreibt er ja genau diese Situation.
Ja, und wenn du dann jetzt hier auch über diese ganzen aktuellen Entwicklungen über hier Neuralink nachdenkst, dass man wirklich sagt, okay, ne, es lassen sich Bereiche im Gehirn über Computerchips und sowas ansteuern und es lassen sich eventuell Hirnareale einschalten, ausschalten, erweitern, ist das auch gar nicht so weit weg, dass man jetzt nicht nur in einer virtuellen Welt ist und man sagt, okay, ich kann die jetzt erleben durch meine Augen oder durch ein Visor oder wie auch immer, ich bin da drin angeschlossen. Ich habe vielleicht irgendwie Nervenreize in meiner Haut, die werden aktiviert, damit ich das fühlen kann, sondern dass einfach auch noch viel mehr Bereiche meines Gehirns aktiviert werden, so wie in Matrix, so ich lade dir mal eben kurz hier die Funktionsweise von dem Helikopter runter und dann dauert das 2 Minuten, auf einmal kann man den Helikopter fliegen und auch das ist ja quasi eine Entwicklung, die da schon vorausgesehen wird, die ehrlich gesagt, ich bin immer erschrocken, wenn ich sehe, was eigentlich schon möglich ist und das, wo ich oft gedacht habe, es ist abstrus, ne, oder vieles ist halt wirklich jetzt hier Fantasy und keine Ahnung, wo ich denke, nee, ganz ehrlich, das rückt schon in eine ergreifbare, wenn auch noch nicht erreichbare Zukunft, aber eine, wo ich oft denke, das, was ich für fantastisch halte, ist nicht mehr so fantastisch. Und wenn ich dann denke, wie visionär das eigentlich ist von dem Autor, ich habe ja auch gedacht, für mich erst abstrus und im zweiten, wenn man so drüber nachdenkt, dann ist es gar nicht so abstrus, vor allem über die Zeiträume, über die er da spricht. Ne?
Ja, keine Frage, was er sich da vorgestellt hat, ist irre und wir diskutieren da heute auch in der realen Welt drüber. Viel spannender finde ich aber, wie er überhaupt drauf gekommen ist, weil er wollte das Bild von schaffender Geist über dem Chaos, wir brauchen diesen schaffenden Geist, um Ruhe und Struktur in diesen Chaos zu bringen, also so ein Bild, das ja viele Buchreligionen heutzutage ja auch teilen, nimmt er als Anlass zu sagen, pass auf, ich erschaffe sowas wie ein Gleichnis, ne, dass die Menschen verstehen können, um sich diesem Thema zu nähern und geht immer einen Schritt weiter, immer einen Schritt weiter, immer einen Schritt weiter, immer einen Schritt weiter und ich könnte mir vorstellen, dass er diesen Entropiegedanken im Kopf hatte, auch der absoluten Meinung war, hey, wir Menschen sind, egal wie weit wir uns entwickeln, nicht in der Lage zu begreifen, was es damit eigentlich auf sich hat. Und er sinnt sich deswegen diese krassen Systeme. Und das ist ja letztendlich das, was religiöse oder Religionen und die Geschichten, die darum entstehen, auch in Science Fiction und Fantasy so großartig machen, weil sie immer wieder so kleine Aspekte innehaben, die wir nutzen können, um darum Entwicklung zu schreiben, über die wir noch gar nicht so nachgedacht haben.
Ich glaube, da bringst du was ganz Wesentliches eben auf den Punkt, ne? Dass tatsächlich in der Geschichte es eben so ist, dass egal wie weit der Mensch entwickelt ist und egal, ob er jetzt Millionen Geister zusammen verschmelzen und ihr ganzes Wissen vereinigen, sie können diese Frage nicht beantworten.
Ganz genau.
Es bleibt etwas Spirituelles oder etwas, was für uns, egal in welcher Form oder in welcher Reife wir sind, Unbegreifbares. Das ist was ganz was ganz Cooles an der Geschichte, dass man sagt, ja, die Antwort steht am Ende, aber es ist kein Mensch mehr da, dem man das begreiflich machen kann. Und das ist etwas, wo ich auch denke, okay, ne, das ist der Aspekt, der das so unglaublich spannend macht und vielleicht eben allgemein diese Sinnsuche, ne, da steckt ja auch natürlich die Ursinnsuche drin, wo kommen wir her, was passiert mit uns, was ist, wenn es das, was wir kennen, nicht mehr gibt, was ist dahinter und so weiter. Und die Antwort ist für den Menschen nicht erreichbar.
Richtig.
Da ist ja eine göttliche Ebene auch drin.
Ja, und das ist halt eine Schwelle, die wir nicht wahrnehmen können. Wir nehmen schon wahr, dass wir Menschen halt Grenzen haben und wir wollen darüber hinaus denken, aber selbst wenn wir über etwas hinaus denken und können es denken, ist es ja nicht das, was letztendlich göttlich ist.
Ja.
Das ist ja so eine Grundsatzphrase, die es schon seit dem Mittelalter gibt oder auch schon viel weit vorher. Ne? Aber wenn man sich jetzt mal andere Geschichten aus dem Science-Fiction-Universum mal anschaut, da läuft es mitunter ja auch mal andersrum. Ne? Nämlich, dass wir so einen wirklich offensichtlich religiösen Aspekt haben, und wir nehmen jetzt diesen Aspekt und packen den irgendwie in unsere Geschichte rein und dann wird's auf einmal wichtig, ne? Wie zum Beispiel Battlestar Galactica. Also ich bin da persönlich ein Riesenfan von, ich weiß ihr beide auch. Und auch in diesem Fall war Philipp mal wieder schuld, dass ich das geschaut habe, zusammen mit Orti. Und ich weiß noch, dass Orti damals einen alten Mac hatte. Und dieser Mac hatte eine Sprachausgabe, wenn die Uhrzeit sich verändert hat. Und da gab es eine Szene in dem Pilotfilm der Neuauflage von Battlestar Galactica, die Tür geht auf und Zylon kommt rein und der Computer sprach mit einer Roboterstimme, it's 12 o'clock und wir lagen am Boden vor Lachen.
Das war mega geil. Das war wirklich mega geil.
Also Battlestar bleibt einfach in unserem kollektiven Gedächtnis eine Sci-Fi-Serie, die wir wirklich gerne geschaut haben. Aber das war nun mal auch eine Serie, die sich auf einmal mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigte als mit dem bloßen, ja, Überleben im Weltall. Also für die Leute da draußen, die die Serie nicht gesehen haben, mal kurze Zusammenfassung. Die Menschheit muss fliehen. Diese Menschheit besteht aus 12 Kolonien und die werden von einer Maschinenflotte angegriffen. Aber diese Maschinen, die Zylonen, die wurden von den Menschen vorher mal erschaffen und es gab schon mal einen Krieg. Jetzt holen die Zylonen aus und machen die Menschen platt. Die Menschen müssen fliehen. Das Irre und der Kniff an der Geschichte ist, die Zylonen sehen so aus wie Menschen mittlerweile. Also es gibt so ein paar Modelle, die wiederholen sich immer. Und im Laufe der Serie wird es sehr religiös. Also da werden richtig dicke Fässer aufgemacht. Ne? Also die Kolonien haben Namen, die an Sternkreiszeichen heutzutage erinnern. Sie glauben an Götter, die wir heute so aus der griechischen und römischen Mythologie kennen. Also so ein Vielgöttertum, ne? Polytheismus nennt man das ja. Also die glauben an ganz viele verschiedene Götter, die verschiedene Eigenschaften haben. Und da gibt's auch hier so die Pythia zum Beispiel, so ein Orakel, ne, an das man dann auch irgendwie glaubt und Prophezeiungen, die man irgendwie toll findet. Und dagegen die Zylonen, und das ist so krass, die haben halt den Glauben an einen Gott, der Gott.
Mhm.
So, und das ist irgendwie so dieser Konflikt zwischen eben diesen beiden Religionen schon fast, der da irgendwie stattfindet, der dadurch auch nochmal richtig krass wird, dass zwei Hauptcharaktere auch einmal sowas wie einen göttlichen Status bekommen. Das sind so Symbole, die haben wir alle schon mal kennengelernt. Also du wirst in dieser Serie zugeballert mit Buchreligionsfiguren, die man schon mal irgendwo gehört hat. Zum Beispiel die 12 Kolonien, das sind die 12 Stämme Israels, ne, die vertrieben werden, in die Wüste gehen und nach dem gelobten Land suchen. Ne? Im Übrigen ganz interessant, die Pilotfolge hatte den Arbeitstitel damals Adamas Ark, also Adamas Arche.
Mhm.
Ne? Also du hast immer wieder diesen Rückbezug auf religiöse Themen. Du wirst wirklich mit dem Gesicht in diese Rallye-Suppe gedrückt. Das kann man echt nicht anders sagen. Was ich persönlich aber sehr spannend daran finde, ist, wie geschickt es tatsächlich aufgearbeitet wird und der Finger immer wieder in so eine Wunde gelegt wird, nämlich: Vertrauen wir jetzt Wissen und Wissenschaft? Vertrauen wir einem religiösen, intuitiven Gedanken? Ist jetzt Vielgöttertum besser als Monotheismus? Wer hat jetzt recht? Und auf einmal entsteht aus beiden irgendwie was Gemeinsames und wow.
Das, was du da ansprichst, fand ich nämlich auch total schön an dem Beispiel Battlestar Galactica, dass es werden Sachen thematisiert und die Charaktere sind gleichsam kritisch. Es geht jetzt nicht um den einen Prophet, der auf dem Raumschiff rumrennt und sagt, ich zeige euch das gelobte Land, die zweite Erde, und schwupps, alle sagen, juhu, ne? Und dann folgen wir dem jetzt, sondern es entstehen auf einmal Figuren da, die von der überlebenden Flotte als Prophetin erkannt wird, ne? Also weil die Dinge tun, dann sagt man, das ist unsere Prophetin. Auf einmal entsteht eine Religion oder eine Religionszugehörigkeit, eine Vergötterung von Figuren, aber die andere Partei sagt, das sind religiöse Spinner. Na, wir können ja jetzt nicht anfangen, nur weil hier irgendjemand meint, sich selbst als Prophet auszurufen, dem Quatsch hier zu folgen. Ich bin hier der militärische Diensthaber und das ist hier ist jetzt erstmal mein militärischer, objektiver Blick auf die Situation, vorrangig als irgendein religiöser, prophetischer Quatsch. Ne? Und das ist das Schöne, dass da wird nicht, also egal in welche Richtung das geht, wird nicht gesagt, hier handelt es sich, also es ist keine Religionskritik, es ist auch keine, es zeigt halt einfach nur, wie Menschen handeln und alle auf dem, also alle Perspektiven in der Sendung werden durchleuchtet, dass man sagt, naja, man kann den militärischen Führer da verstehen, man kann aber auch die andere Seite verstehen und Battlestar Galactica hat natürlich darüber hinaus noch viele andere menschliche Themen und gesellschaftliche Themen, wo ganz geschickt eben nicht am Ende so und das ist jetzt die Antwort darauf, ne? Gegeben werden. Das finde ich eben super cool, dass die Themen angedeutet werden. Und das ist das Spannende für Science-Fiction-Universen, wo man sagt, okay, kann man mit solchen, ja, mit solchen Geschichten spielen, ne? Wie entwickeln sich Gesellschaften, wie etwas passiert mit Glaubenskriegen, kann man da solche Elemente einfügen, weil darum geht's ja auch so ein bisschen in der Folge heute, ne? Wie spannend finden wir diese religiösen Aspekte in Science Fiction und wann sind sie sehr gut erzählt und wann sind sie vielleicht auch ein bisschen zu sehr aufs Auge gedrückt oder sowas wie in Star Wars, dann gibt's halt einen auserwählten Luke Skywalker und Bums, ne? Jetzt mal ein bisschen einfach ausgedrückt.
Du hast dieses auserwählte Thomas auch in Dune. Ich bleib mal kurz noch ein bisschen bei Battlestar.
Ja, sehr gerne.
Weil eine Sache finde ich da sehr besonders und die würde ich auch ganz gerne nehmen, um deine Frage oder deine Anregung, die du gerade gegeben hast, mal auch zu kommentieren. Und zwar nehme ich jetzt mal den Charakter des Gaius Baltar. Den kennt ihr ja noch, ne? Und für alle, die da draußen, die Serie noch nicht gesehen haben, ihr werdet diesen Charakter sehen und ihr werdet den so scheiße finden. Ihr werdet den so kacke finden. Aber dieser Charakter, der steht immer in Zusammenhang mit einer Vision, die er ständig hat von so einer Blondine, die de facto eine Zylonin ist, aber sei es drum. Und diesen Weg, den er geht, das ist ein Erlösungsweg. Und das fand ich so krass, als ich das mal in verschiedenen Schriften gelesen habe, was der eigentlich darstellt mit seinen Eigenarten, sind das nämlich alle Todsünden hintereinander gelebt, die dann aber hinterher trotzdem zu einer Erlösung führen, weil er immer eine Figur hat, die ihn mit der Jetztwelt versöhnt. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen krass, aber tatsächlich ist das der Hintergrund. Und ich will das mal rausheben, deswegen nicht, weil ich jetzt über Erlösungstheorien sprechen möchte, sondern einfach nur, um eine Sache zu zeigen. Jetzt schon existierende theologische Ideen, zum Beispiel der Erlösungsgedanke, können dazu dienen, wie so ein Gerüst, ne, von dem wir gerade schon gesprochen haben, um darum herum wieder eine neue Geschichte zu spinnen. Weil das Gerüst ist ja eh da, das gibt es ja schon, ne? Und das wird anscheinend immer wieder gerne gehört. Und darum kann man halt neue Ideen wieder basteln, die dann coole Geschichten sein können, die ein bisschen mehr Deutungstiefe haben. Das wäre Punkt Nummer eins. Also das wäre ein Teil von dem, was Orti gerade angesprochen hat. Und das Zweite, das finde ich mindestens genauso wichtig, und das ist auch das, was Orti meinte, glaube ich zumindest, ist nämlich, man nimmt Religion an sich und thematisiert sie. Also einmal religiöse Konstrukte, da gibt es ja ganz, ganz viele von, ne? Und einmal Religion an sich als Thema, nämlich Glaubenskriege, dann ne, neue Religionen, ne, inwieweit spielt Glaube, Mythologie, aber auch der Habitus dahinter, das heißt, wie benehme ich mich, ja? Inwieweit ist das für eine Kultur auf Schürfmond XY wichtig, damit sie zusammenhalten, ne? Und inwieweit stört das die Machthaber. Ich glaube, das ist ja das, was Orti da auch als andringend mit hineingegeben hat gerade. Also Religion als Grundthema, aber zum anderen religiöse Themen als Gerüst, um darum neue Storys zu erzählen.
Ja, finde ich total spannend. Wäre auch ehrlicherweise so ein bisschen meine Frage gewesen, mit was für einer Motivation man da rangeht, um da Religion irgendwie grundsätzlich reinzubringen. Aber ich glaube, das hast du ganz gut beantwortet, ne? Dass man eben ja wirklich eher über diese, also zum einen eben über diese Sitte kommt und im Prinzip Motivationen dadurch ganz gut auch erklären kann. Also hättest du eine Religion, die nach außen streben will, weil das die Religion so vorgibt, Missionarsgedanken, hast du halt diese Expansion erklärt. Wir haben uns ja Ewigkeiten darüber unterhalten, was die Motivation der Menschheit sein könnte, das Sonnensystem zu verlassen. Weil ist es ein religiöser religiöses Motiv, ne? Und eben auf der anderen Seite, wenn du es halt wirklich auf der Metaebene machst, kommst du auf ganz andere spannende Story-Twists. Finde ich wirklich nach wie vor wahnsinnig spannend und echt für mich voll die Erkenntnis, weil ich noch nie in der Tiefe, muss ich sagen, vielleicht auch Schande über mein Haupt, vielleicht bin ich der Einzige, der so doof ist und das nicht erkennt irgendwie, noch nie wirklich in der Tiefe darüber nachgedacht habe, weil für mich grundsätzlich Science-Fiction ganz oberflächlich eigentlich gar nichts mit Religion zu tun haben kann. Weil wir reden hier über eine Fiktion, über irgendwie eine Geschichte und über ja Science, Wissenschaft. Und Wissenschaft und Religion steht ja eigentlich immer in diesem klassischen Zwiespalt. Und erst auf den zweiten Blick, wenn man tiefer drüber nachdenkt und jetzt diese ganzen Beispiele hört, also von Asimov angefangen, aber jetzt auch von mit Niklas Battlestar Galactica, wo das so offensichtlich eigentlich ist, ändert sich da schon gerade ganz schön, auch in dieser Recherche ganz schön was, auch in meiner Betrachtung. Vielleicht war ich einfach jahrelang blind. So wie der Saulus.
Wow, da hat er aufgepasst.
Habe ich im Bibelkurs aufgepasst.
Nicht schlecht, Bro. Ja, also es ist, ich finde es immer wieder, ich muss immer schmunzeln, jetzt gerade auch tatsächlich, weil für mich war das nie getrennt. Im Gegenteil. Glaube nicht im Sinne von Religion, sondern tatsächlich, dass sich Gedanken machen, was ist vorher, was ist nachher so, ne, was hat das, was ich mache, Bedeutung, immer irgendwie schon Thema gewesen ist und das schließt sich für mich mit Wissenschaft nicht aus. Erleben wir tatsächlich auch im Jetztsein, aber das können wir gerne mal an anderer Stelle besprechen. Ich glaube einfach, dass Menschsein auch bedeutet, in irgendeiner Form mehr wissen zu wollen und dann kann es auch passieren, dass man an Fragestellungen gerät, die nicht so einfach auch nicht mit Wissenschaft zu beantworten sind. Zumindest haben wir diesen Mechanismus, dass man an so eine Grenze kommt, ja immer wieder auch erlebt. Ne? Egal wo, egal wie. Und für mich ist das relativ einleuchtend, dass man dieses Thema Religion dann auch mittransportiert in Science-Fiction-Geschichten.
Ja, also es fällt mir im Nachgang auch immer mehr auf. Ich bin auch vom Ursprung her bei Philboy. Mir ging es eher drum, Raumschiff entdeckt unentdeckte Welten, ne, und erlebt Abenteuer. Das ist so ganz untergebrochen mein kindlicher Zugang zu Science Fiction und die Technikbegeisterung und die Zukunftsbegeisterung und der religiöse Aspekt stand bisher bei mir auch echt immer mehr so im Hintergrund und stand jetzt auch bei der Erschaffung jetzt des Götterkomplex-Universums, habe ich nie über so eine Geschichte nachgedacht, bis ich aber auch dann so ein bisschen mehr in die Literatur gegangen bin und gedacht habe, okay, Science Fiction scheint ja schon, ist ja immer irgendwie etwas, was den Konsumenten mit einer Frage konfrontiert. Was ist, wenn? Ne? Was ist, wenn wir in einer Scheinwelt leben? Was ist, wenn eine Gesellschaft über Superfähigkeiten verfügt? Oder. Und diese Fragen, was ist, wenn? Ne? Was ist, wenn und man das mit Religion verknüpft, ist natürlich super spannend und eigentlich gar nicht so abwegig. Und ich hatte jetzt letztens halt auch auf lange Empfehlung Dune angefangen zu lesen. Und da geht es zentral um Religion in einem Science-Fiction-Gewand. Aber eigentlich ist das ein religiöses Buch und eine ganz krasse Religionskritik um einen vermeintlichen Messias, der, Spoilerwarnung, das muss man immer wieder hier vorweglegen. Also wer Dune gerne lesen möchte und nicht gespoilert werden möchte, der muss jetzt kurz weghören. Aber es ist auch nur ganz kurz, es ist im Prinzip eine, was ich daran so spannend finde, eigentlich eine ganz krasse Religions- und Gesellschaftskritik, die über also vor religiösem Fanatismus warnt. Aber du liest das Buch aus der Perspektive dieses vermeintlichen Messias, ne? Und du lernst ihn kennen und fieberst erstmal auch mit ihm mit durch die Geschehnisse, die ihm passieren. Ich möchte jetzt nicht, weil die Folge ist schon recht lang, möchte jetzt nicht die ganze Dune-Hintergrundgeschichte vorlesen. Aber es geht halt eben so ein bisschen, ne, wenn man das mit Star Wars vergleicht, man kennt Luke Skywalker, man lernt ihn kennen und dann ist man erstmal auch für ihn und der kämpft gegen das böse Imperium sozusagen. Und so ist es in Dune ähnlich, dass man eine Figur kennenlernt und mit ihr mitfiebert und erstmal auch sagt, naja, diese Figur ist hat Umstände, gegen die diese Figur ankämpfen muss. Und am Ende wird sie zu einer prophetischen Figur, die über Milliarden Tode am Ende urteilt und einen galaktischen Krieg ausübt und vor allem diesen Krieg nie wollte, aber dadurch, dass diese Figur sich gegen die Widerstände quasi auflehnt, wird sie zu einem Propheten gemacht. Und die Religion, die daraus entsteht, ist unaufhaltsam. Und das weiß die Figur und sagt, das wollte ich nie. Ich wollte zwar auch das System, gegen das ich gekämpft habe, das wollte ich besiegen. Ich wollte aber kein Messias sein. Und er wird es trotzdem. Und das hat mich so umgehauen, dass ich gedacht habe, ach krass, so du liest das und denkst, ja, werd doch der Messias, ist doch voll geil. Oh scheiße, warte mal, jetzt wirst du zu so einer Religionsfigur gemacht und jetzt wüten überall in der Galaxis deine Propheten rum und bringen alles in deinem Namen um und der selber verzweifelt daran. Das ist eine hochtragische Geschichte. Deswegen meinte ich so ein bisschen, in Star Wars ist da so ein bisschen der Kindergarten gegen, wo es halt darum geht, okay, Luke hat die Macht und jetzt ist alles, also ne, da ist auch Religion drin und die Macht, das ist auch ein wunderbares Konzept, das will ich gar nicht sagen, nur im Vergleich, wenn man diese, das war für mich so ein Mindfuck, dass ich gedacht habe, ich lese jetzt hier eine Prophetengeschichte und am Ende ist alles gut und dann lese ich, wie krass welche kritischen Elemente da drin sind und wie krass Religion beobachtet wird und dass ein Science-Fiction-Buch letzten Endes über diese Science-Fiction-Geschichte ganz, ganz, ganz viel sozial und menschliche und Religionskritik betreibt, aber eben auf dem Level, dass ich das wunderbar konsumieren kann, ohne dass ich jetzt denke, ich möchte gerne ein religionskritisches Buch lesen, ne? Werde so da, ne, so wie bei Battlestar auch, so du bist so, ne?
Und wird da so hingeführt. Cool, ne?
Das spielt auf dem Raumschiff und das finde ich alles interessant und dann gibt's aber eine Ebene darüber und noch eine Ebene darüber und noch eine Ebene darüber und ich weiß nicht, ich habe vor all denen, was wir jetzt auch als Beispiele genannt haben, und wir können die Hülle und Fülle an Religionsbeispielen in Science Fiction heute
total
auf gar keinen Fall thematisieren, aber
nee,
das, was ich da gelesen habe, also ich habe Hochachtung vor diesen Autoren, vor der Ebene, die da aufgemacht haben. Ich finde es unglaublich spannend, fühle mich aber selber, ich habe sozusagen so eine Vision jetzt für mich nicht im Kopf für den Götterkomplex, ne, dass man sagt, das ist hier geht jetzt ein religiöses Thema liegt zugrunde und das hat quasi das ganze Universum baut darauf auf. Das könnte ich gar nicht. Wir haben aber so ein bisschen zeigen können, ich meine, unser Universum ist groß, wie spannend Religion in Science Fiction sein kann und wie viele Geschichten man, sag ich mal, im Götterkomplex-Universum unterbringen kann, die dieses Thema mit aufgreifen. Würde aber trotzdem sagen, dass also wir jetzt nicht, auch wenn wir diese Themen sehr, sehr spannend finden, jetzt anfangen, eine Urreligion quasi im Götterkomplex zu hinterlegen, sondern das einfach in der kulturellen Vielfalt und sonst was und in der Fantasie der Autoren offen lassen und das halt nicht verteufeln und, ne?
Das sagst du jetzt, ne? Also wer weiß, wo wir am Ende dieses Themenkomplex, dass wir da stehen. Also wir haben ja oft schon unsere Ansichten und Meinungen, was wir vorher hatten, einfach deutlich geändert, weil wir Erkenntnisse im Laufe dieser Reise, die es ja eigentlich auch ist, umgeworfen haben oder umwerfen mussten. Ich wollte noch kurz zwei Punkte eigentlich anbringen. Orti, zum einen hast du gerade gesagt, wir können gar nicht die Fülle hier von von Beispielen nennen, die Religion in Science Fiction irgendwie abdecken. Ich würde fast die steile These wagen, zu sagen, vielleicht finden wir ja am Ende dieser Reihe ein großes Science Fiction Werk, was nicht Religion thematisiert. Ich glaube, das halte ich nämlich für deutlich unwahrscheinlicher. Also
voll
bislang hätte
ganz interessanter Gedankengang. Ja,
weil also eigentlich so alle Science-Fiction-Universen, die ich mal so gerade so in meinem Kopf anschneide, die ich auch angefangen habe zu recherchieren, hatten irgendwo religiöse Parts drin. Das wollte ich zum einen irgendwie sagen. Also mir fällt ad hoc wirklich kein Werk ein, was komplett ohne so eine Komponente auskommt. Es sei denn, vielleicht irgendwelche Kurzgeschichten. Das mag sein. Ich kann natürlich auch, also mir fehlt natürlich auch noch ganz viel Wissen. Und dann Der zweite Punkt ist, was ich eben sagte, dass mir das gar nicht so bewusst war, aber mir dämmerte es im Laufe der Reise, die wir hier gemeinsam mit dem Götterkomplex gerade machen, weil wir schon das ein oder andere Mal an so Fragen kamen wie, was ist eigentlich Leben? Was ist eigentlich das Bewusstsein? Also das berührt ja schon philosophische Fragen, die auch ganz, ganz starke Überschneidungen letztlich mit auch religiösen Sinnfragen haben. Und mir fällt halt auf, dass in zum Beispiel aktuellen Diskussionen um KI und so weiter, das, was wir heute in unserer aktuellen Zeit führen, dass wir da, ja, komme ich stärker mal damit in Berührung, dass ich wieder philosophische Fragen auch in meinem Alltag aufwerfe. Und das ist so ein bisschen weird, weil da war ich jetzt irgendwie die letzten 20 Jahre, war ich so überhaupt gar nicht irgendwie auf dem Trip und auf einmal renne ich so durch die Welt und denke mir, ja Mensch, irgendwie gibt's da ja doch noch mehr. Und das kann natürlich schon Philosophie, Theologie oder Philosophie, Religion, das ist schon ja zumindest artverwandt auf eine Art und Weise. Und jetzt melden sich hier zwei Leute, die was sagen wollen. Ich weiß gar nicht, wen ich hier auffordern will. Kloppt euch, Jungs.
Okay, ich stoße jetzt mal rein. Sorry, Orti. Aber nur ganz kurz. Ich habe den Verdacht, es liegt daran, dass wir über Menschen erzählen. Denn solange Menschen Teil unserer Geschichte sind, solange es um nachvollziehbare menschliche Entwicklungen geht in irgendeiner Form, werden wir um dieses Thema Glaube, Religion, aber auch um das Thema Mythologie, Traditionen, die ja auch dazu gehören, die ja sinnstiftend sind für irgendetwas, ne, die so eine Gruppe auch zusammenhalten können, das gehört einfach dazu. Also mich überrascht es ehrlich gesagt nicht. Ich finde es aber super geil, dass wir jetzt dieses Fass aufmachen. Zumal es ja auch wirklich ein Bereich ist, den ich persönlich total toll finde. Ich glaube nämlich, dass es ganz wichtig ist, sich darüber zu unterhalten, um einmal auch klarzustellen oder auch zu sensibilisieren. Ja, es gibt Konstrukte, die sind so dicht, dass Menschen, die sich darin bewegen, auch danach handeln, die ihr Handeln bestimmen. So das, was ja Religion manchmal auch macht, ne, so nach dem Motto 10 Gebote. Ich nehme es jetzt mal als Beispiel und dann go for it. Mir fällt so eine Sache ein zum Thema Religion findet überall statt. Die Vulkanier aus Star Trek, die ja eigentlich total logisch sind. Die haben Tempel. So, und das ist etwas, was ich auch, da muss ich ein bisschen schmunzeln, als ich das erste Mal gesehen habe, weil ich mir so dachte, ja, guck mal. Ne? Also irgendwie scheint man ja doch immer was zu brauchen, was den Menschen sehr ähnlich ist und irgendwie scheint Glaube ja zum Menschen dazuzugehören. Das ist zumindest meine Vermutung und dem würde ich gerne nachgehen.
Sehr, sehr gerne. das passt nicht. Ich wollte nur Philboy selbst zitieren und seine Geschichte, die er angefangen hat zu schreiben, wo es um eine KI geht, die einen Plan verfolgt oder eine Programmierung verfolgt und du hattest da diesen schönen Satz in der Folge fallen lassen, naja, diese KI erschafft etwas und ist das nicht schon etwas Göttliches? Und das war so ein Beisatz von dir, ne? Und das ist ganz witzig, dass irgendwie dieser Keim, dieser kleine philosophische Keim ja quasi da auch schon so ein bisschen gelegt ist und ja, ich bin auch ganz gespannt auf die Reise, wo das hingeht. Ne? Auch wenn mir jetzt quasi eine Vision fehlt, habe ich aber doch nochmal durch den Rückgriff jetzt auf Religion in einigen Science-Fiction-Werken gemerkt, wie viel Stoff da drin steckt. Und ich wirklich, also bei vielen Dingen habe ich gesagt, okay, das macht etwas mit meinem allgemeinen Blick auf Religion, auf Gesellschaft, auf den Menschen. Und das ist natürlich schön, wenn Science-Fiction-Geschichten dazu anregen können und man eigentlich sozusagen seinen Geist dadurch erweitert. Ne? Und das muss ich an der Stelle nochmal so deutlich machen, dass da das Schöne ist, dass wir quasi über alles Mögliche in unserem Universum spielen können. Na, wir haben eine riesen Spielwiese, in der wir die Dinge kritisieren können, in der wir sie ausleben können, in der wir alles Mögliche einfach ausprobieren und erzählen können. Auf jeden Fall scheint es genau, wie du gesagt hast, Niklas, na, da wir über Menschen reden und Menschen reden wollen, unabdingbar zu sein, auch das Thema Religion irgendwo in den Kulturen Metaphoren oder in diesen Ausgestaltungen unserer Geschichte mit zu verankern. Und da habe ich wahnsinns Bock drauf, weil es mich eben auch beim Lesen unglaublich inspiriert hat.
Ja, und so geht es nicht nur uns, so scheint es auch vielen Autoren da draußen zu gehen. Die Liste ist lang. Auch die Liste der Aufgaben, die jetzt auf uns zukommt, ist auch recht lang.
Oh ja.
Ich glaube, wir haben eine sehr tiefe Reise vor uns. Ich freue mich schon hart aufs Philosophieren. Ich freue mich aber auch schon sehr darauf, mich mit euch über Religion im Allgemeinen, über Philosophie zu unterhalten und was das mit dem Menschen macht. Und vielleicht kommen wir ja so ein bisschen der Antwort auf Ottis Frage näher. Gibt es da nicht vielleicht im Götterkomplex doch den göttlichen Funken, der sich durch alle Geschichten zieht?
Lorti.
Der Lorti. Ja, so wird aus einem Gott auch noch ein Prophet.
Bong. Ja. Das ist ja wohl klar. Also, ne, ihr sollt keine Götter neben mir haben.
Okay, Ortheologie, ne?
Ganz genau. Ortistantismus hatten wir doch mal, ne?
Ortistantismus finde ich auch richtig gut. Nicht, dass wir hier noch einen Krieg der Götter provozieren, ich sag's euch.
Ja, genau. Am Ende wird's erstmal so eine Genesis-Geschichte geben, der drei Urgötter und sonst irgendwas. Aber dann, also ich glaube, das wird uns nicht passieren, weil das entspricht eigentlich nicht unserem Naturell, dass wir uns jetzt noch als Götter in die Geschichte da reinschreiben.
Nein, überhaupt nicht. Wir nennen uns ja selber wenig, auch selten eher Gott und so.
Eben, das ist eigentlich immer meistens nur hier oder woanders. Naja, jedenfalls, ich freue mich drauf. Ich glaube, ich schaue in wache, interessierte Gesichter. Wir machen uns jetzt auf die Reise, wir machen uns auf den Weg, wir fangen an zu recherchieren. Bleibt uns nur zu sagen, solltet ihr da draußen auch noch Geschichten kennen, die sich um das Thema Religion drehen und wollt ihr die gerne mal loswerden und diese zeigen, mit uns diskutieren, dann könnt ihr das gerne machen, gerne bei Discord. Den Link, den stellen wir mal wieder in die Shownotes. Bleibt uns so zu sagen, wir wünschen euch einen gesegneten Nachmittag, Morgen, Abend, je nachdem, welche Sternzeit gerade bei euch ist. Und ja, wir verabschieden uns mit einem Halleluja.
Und Halleluja. Für den Gott-Imperator.
Auch der. Und uns bleibt nur zu sagen.
Energie.
Amen.